Primal Kompass. Immo wissen, wo es lang geht.
Moin.
Und Servus.
Zu einer neuen Folge Immo Kompass, dein Podcast rund ums Thema Immobilien. Und heute wollen wir uns einmal mit dem Thema Objektunterlagen beschäftigen. Welche gibt es da überhaupt? Welche sind wichtig? Natürlich vorab schon mal der kleine Disclaimer. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, um welche Art Kauf es sich letztendlich handelt. Bei dem einen oder anderen kommt dann nochmal das ein oder andere an Unterlagen hinzu. Aber da gehen wir einmal die Basics durch. Natürlich mit Frido wieder an meiner Seite. Und ich würde da gerne einmal direkt reinstarten und fragen, Frido, was sagst du denn zum Grundbuch? Was beinhaltet das Grundbuch? Was sagt uns das? Wofür ist das? Und bevor ich das übergebe, noch ein wichtiger Slogan. Und zwar habe ich letztens gelesen, fand ich relativ cool und passend. Grundbuch statt Sparbuch.
Den habe ich auch noch nicht gehört. Aber den würde ich sofort unterschreiben. Auf jeden Fall. Wenn du nämlich ein Grundbuch, beziehungsweise ein Grundbuchauszug, um mal hier ganz genau zu sein, hast, auch in dem dein Name eingetragen ist, dann bedeutet das, dass du Eigentümer bist von einer Wohnung, einem Grundstück, einem Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, whatever, grundsätzlich einer Immobilie. Ja, genau, der Grundbuchauszug, das ist aus meiner Sicht das wichtigste Dokument, das es gibt, weil das sehr, sehr viel Ausschluss über diverse Dinge deine Immobilie betreffend gibt. Ganz wichtig ist, es gibt, ein Grundbuch ist immer gleich aufgebaut. Das ist ganz wichtig und deswegen findet man sich da auch gut zurecht. Es ist völlig egal, ob deine Wohnung oder dein Haus in MacPom irgendwo in der Uckermark steht oder in der Altstadt von München. Ein Grundbuchauszug ist immer identisch aufgebaut. Es gibt das Deckblatt, das Bestandsverzeichnis, Abteilung 1, 2 und Abteilung 3.
Wahnsinn.
Ja, wo musst du jetzt als Eigentümer oder als zukünftiger Eigentümer reinschauen? Also erstmal, vor allem dann, wenn du eher in die Richtung Haus gehst, wo auch die Grundstücksgröße relevant ist. Ja, bei einer Eigentumswohnung ist es dir fast egal, würde ich jetzt mal behaupten, ob das Grundstück, auf dem das Haus steht, 1000 oder 1200 Quadratmeter hat, aber bei einem Haus mit einem Garten, der da vielleicht dazu gehört oder was auch immer, da ist es relevant. Da schaut man dann in das Bestandsverzeichnis rein. Da findet man die Größe des Grundstücks und auch die Nutzungsart. Das heißt, da findest du auch heraus, gerade bei einem leerstehenden Grundstück, ob du da überhaupt drauf bauen darfst. Ja. Mhm. Das ist so ein bisschen das Thema. Dann Abteilung 1 zeigt die Eigentumsverhältnisse an. Das heißt, wer ist aktueller Eigentümer? Ganz vereinfacht gesagt. Abteilung 2 listet Lasten und Beschränkungen auf, wie Wohnrecht, Nießbrauch, Wegerechte. Was meint das im Detail? Naja, bei einem, nehmen wir jetzt mal ein Zweifamilienhaus, wenn da oben noch die Oma drin wohnt vom Verkäufer, hat die vielleicht ein Wohnrecht drin und das steht dann da drin, dass die da für immer drin wohnen darf. Ja. Aber viel entscheidender, was viel häufiger auch der Fall ist, sind irgendwelche Rechte für Energieversorger. Ja, dass halt zum Beispiel der RWE da seine Leitungen über das Grundstück legen darf. Ja, da ist Deutschland sehr, sehr, sehr genau und das ist auch gut so. Ja, genauso Thema Wegerecht, was meint das? Beispielsweise, du hast ein Grundstück vorne an der Straße, dein Nachbar ist hinter dir, hat aber keinen direkten Straßenzugang, darf aber deine Einfahrt, die bis hinten durchgeht, halt nutzen, dann muss dem ein Wegerecht eingetragen werden auf dein Grundstück, weil sonst dürfte er es nicht. Und das wäre ziemlich blöd für ihn, weil wenn das du stimmt. einfach sagst, nö, und vorne eine Schranke aufbaust, dann, wenn das Wegerecht nicht eingetragen ist, dann darf er da nicht durch.
Wäre eine fantastische Folge, damals gab es höllische Nachbarn im Fernsehen.
Okay, das waren dann
immer so Nachbarschaftsstreitigkeiten, die dann verfilmt wurden. Ich glaube, das lief auf RTL oder so. Das wäre auf jeden Fall eine gute Folge, ein guter Folgeninhalt gewesen, ja.
Also ich kenne tatsächlich jemanden, der hat das. Der hat ein Mehrfamilienhaus, in dem er auch selbst mit drin wohnt, direkt an der Straße. Und nebendran geht die Einfahrt in seinen, ich sag mal, Hinterhof, wo auch seine Garagen sind. Und das ist aber gleichzeitig der Vorhof für ein hinterliegendes Haus. Mhm. Und die Eigentümer da haben tatsächlich kein Wegerecht eingetragen. Jetzt ist es so, er könnte, wenn er das jetzt wirklich drauf beharren wollte, dass die da nicht mehr durchfahren, dann würden die wahrscheinlich inzwischen ein Gewohnheitsrecht draus machen, weil die das schon seit sehr, sehr langer Zeit machen. Also würden da
auch quasi das Altrechten.
Genau, ja, wenn das schon immer so ist und schon immer geduldet wird, in Anführungszeichen schon immer, ja. Ab einer gewissen Zeit würde da ein Gericht sagen, das ist ein Gewohnheitsrecht, das darf jetzt trotzdem eingetragen werden, das Wegerecht, und die dürfen weiter darüber. Ja, genau.
Okay, aber es wird dann als Wegerecht eingetragen, nicht als Gewohnheitsrecht. Das ist nur die Begründung dafür, dass das Wegerecht eingetragen werden darf, weil es eine Gewohnheit ist.
Da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt. Da bin ich juristisch nicht tief genug drin.
Wir sind ja auch keine Juristen. Das hat mich nur an der Stelle interessiert.
Gute Frage. Wenn wir mal einen Juristen hier haben, vielleicht merken wir uns die Frage bis dahin.
Absolut, ich schreibe sie mir auf.
Gut, letzter Punkt, das ist die Abteilung 3. Was ist da drin? Da sind Grundpfandrechte eingetragen, also vor allem Grundschulden. Ja, Hypotheken veraltet, Hypotheken gibt es kaum noch, das sind eher Grundschulden. Was ist das? Ja, das ist die Verpfändung an die Bank letztendlich. Wenn du einen Immobilienkredit aufnimmst, dann wird in der Höhe des Kredits die Immobilie an die Bank verpfändet, und damit das auch wirklich passiert ist und die Bank oder die Immobilie nicht an 3 verschiedene Banken verpfändet wird, ja, wird das da halt dann eingetragen mit diversen Zusatzinformationen. Mhm. Ganz kurz an der Stelle, was ist eine Hypothek, was ist eine Grundschuld? Eine Hypothek ist immer an die Restschuld gebunden, das heißt, eine Hypothek sinkt mit sinkender Restschuld, ganz vereinfacht erklärt, und ein Grundpfandrecht im Sinne von einer Grundschuld nicht. Das heißt, nur weil jetzt, das ist ein wichtiger Punkt, wenn du eine Immobilie kaufst und du kriegst das Grundbuch zugeschickt vom Verkäufer, und da steht jetzt beispielsweise eine Grundschuld von 350.000 Euro für die Sparda West drin, dann heißt das nicht, dass der noch 350.000 Euro Restschuld hat. Das kann schon seit 20 Jahren erledigt sein. Aber irgendwann gab es mal einen Kredit in der Höhe. Ja, aber das heißt auch nicht, dass das der Kaufpreis war. Weil es kann ja sein, dass der Kaufpreis damals bei 380, 400 lag, aber er nur 350 davon finanziert hat.
Ja, ja. Genau. Also zusammenfassend lässt sich sagen, alles, was irgendwie wichtig ist mit der Immobilie, steht im Grundbuch. Wer hat da noch irgendwo eine Grundschuld drin? Wer hat irgendwelche Rechte? Welche Lasten sind auf dieser Immobilie? Das Grundbuch ist da quasi das A und O.
Genau, ganz kurz noch ein letzter Punkt. Wer kann das Grundbuch einsehen? Jeder mit einem sogenannten berechtigten Interesse. Also du kannst jetzt nicht einfach losgehen, nur weil ich interessiert, wem das Grundstück des Nachbarn gehört, weil du es gerne kaufen möchtest und den ansprechen möchtest, ne? Ja, also ist keine Ahnung. Bei mir ist es tatsächlich gerade, deswegen muss ich dran denken. Wir haben auf deiner Straßenseite mehrere Gärten nebeneinander, wo uns das wirklich interessieren würde. Wir können aber nicht einfach aufs Amt gehen und nachfragen, mal nett. Ne? Das geht nicht. Einsicht hat nur jemand mit einem berechtigten Interesse. Das berechtigte Interesse ist definiert und im Internet nachzulesen.
So. Alles genauestens festgehalten. Perfekt. So wie man es in Deutschland kennt.
Ja.
Gut, dann haben wir das Thema Grundbuch einmal durch. Ich glaube, was noch wichtig zu ergänzen wäre, falls du schon gesagt hast, dann sorry für die Doppelung, aber es sollte nicht älter als 3 Monate sein. In der Regel ist das immer so bei Finanzierungen dann auch, dass man einen aktuellen Auszug bekommt.
Genau.
Und nicht einen von vor 1-2 Jahren. Das ist noch ganz wichtig zu ergänzen. Nächster Punkt bei Objektunterlagen, eigentlich relativ selbsterklärend, aber es sind natürlich aktuelle Lichtbilder, also Bilder des Objektes vom Zustand innen wie außen. Meistens hat man sie im Exposé, oftmals sieht man es selbst vor Ort, wenn man besichtigt. Es gibt ja allerdings auch Möglichkeiten, oder das ist ja nicht mal unbedingt notwendig, heute zwingend zu besichtigen. Gerade wenn ich an Kapitalanlageimmobilien denke, gibt es ja schon sehr viele Möglichkeiten. Egal, ob man jetzt irgendwie über Google Maps mal schaut, ob da tatsächlich was steht. Oder. Ganz oft gibt's auch schon 360-Grad-Begehung der Wohnungen, der Häuser. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, sich auch mal ein Bild zu machen. Wie sieht das Ganze denn überhaupt aus? Sowohl im Gesamten, das Grundstück, der Garten, das Gebäude, die Wohnung. Auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt bei den Objektunterlagen.
Mhm.
Genau. Anderer Punkt, das Thema Flurkarte, Lageplan. Als ich jetzt erstmal Flurkarte gehört habe, habe ich natürlich, wie vielleicht der ein oder andere auch, an den klassischen Flur, Hausflur gedacht. Aber ich glaube, damit hat das relativ wenig zu tun.
So ist es. Also die Flurkarte zeigt letztendlich ziemlich genau die sogenannten Flurstücke oder zeigt die Flurstücke ein. Das ist so ein bisschen umgangssprachlich, wird das häufig mit Grundstück, gleichgesetzt ist es aber nicht, wenn man das so möchte. Also ein Grundstück, wie wir es bezeichnen würden, könnte auch aus 3 Flurstücken bestehen. Aber ja, also die Bank will einfach sehen, okay, das ist das Flurstück, auf dem die Immobilie steht. Das ist das Flurstück, das du kaufst. Und letztendlich ist es nämlich so, dass rein theoretisch ein Grundbuch sich immer auf ein Flurstück oder auf mehrere Flurstücke bezieht. Du kannst also nicht einfach sagen, normalerweise ist ein Grundbuch nicht darauf beziehend, auf die Immobilie an sich, sondern das Grundstück, auf dem es steht.
Ja.
Das ist dann ein bisschen anders bei einer Wohnung. Bei einer Wohnung gibt es dann sogenannte Wohnungsgrundbücher. Da bezieht es sich dann schon auf die Wohnung, wobei trotzdem immer Informationen zum Grundstück darauf zu sehen sind oder darauf zu finden sind, weil dir gehört ein Anteil vom Grundstück, auch als Wohnungseigentümer. Mhm. So, und genau, wo kriegt man diese Flurkarten her? Die kriegt man aus Geoportalen. Man kann aber auch seinen, ja, die Bank kann man irgendwie fragen, die meisten Banken sagen, mache ich nicht. Finanzierungsvermittler sind da meistens ein bisschen kooperativer. Die können sowas bestellen und machen es häufig auch auf eigene Kosten. Ganz kurz zu dem Punkt, wir hatten es nämlich eben auch beim Grundbuchauszug noch nicht erwähnt. Wo bekommt man so einen Grundbuchauszug denn her? Zumindest dann, wenn man ein berechtigtes Interesse hat. Wie gesagt, vom Amt, aber das ist dann ein bisschen schwieriger. Man soll es eher dann beim Verkäufer natürlich anklingen lassen, wenn der nicht sowieso einen lief hat. Oder beim Notar, bei dem man die ganze Abwicklung dann macht. Oder wieder beim Finanzierungsvermittler, der kann einen Grundbuchauszug auch besorgen. Allerdings auch nur mit Vollmacht seitens des Verkäufers, also des Eigentümers.
Genau. Ja. Gut, als nächstes wichtiges Unterlagen, ja, gutes Deutsch. Die nächste wichtige Unterlage, die Baubeschreibung und beziehungsweise auch der Bauplan, die Baupläne. Magst du uns da noch ein bisschen was zu sagen?
Genau. Also warum ist die Baubeschreibung wichtig oder was beinhaltet eine Baubeschreibung? Grundsätzlich gibt es bei einem Neubau immer eine Baubeschreibung, oder wenn was neu gebaut wird, gibt es immer eine Baubeschreibung. Da wird halt quasi in Textform erklärt, was genau errichtet wird und aus welchen Materialien. Und ja, dadurch erkennt man ein bisschen einfach die Wertigkeit, ja. Also mal salopp gesagt, ist es jetzt ein Dach aus Stroh? Ja, ohne dass was drunter ist. Also ich spreche jetzt hier nicht gerade von den Häusern da im Nordfriesland, sondern ja, also das wird dann einfach beschrieben. Was ist das für ein Dach? Was haben wir für Materialien so in den Wänden verbaut? Was haben wir für Fenster und so weiter? Das wird halt da genauer erklärt. Ja, das ist häufig bei einem Neubau sowieso vorhanden oder in der Regel eigentlich immer. Bei Objekten, die halt schon, ich würde jetzt mal sagen, älter als 30 Jahre sind, hat man es ganz selten noch, in den Bauakten teilweise manchmal dann. Da kann man dann aber zu einem vorgefertigten Formular aus dem Internet einfach zurückgreifen. Warum ist das wichtig? Für einen selbst meistens eher weniger, weil man hat sich ja alles angeschaut. Ja. Mhm. Aber für Banken ist das wichtig, weil der Banker, der da sitzt und die Bewertung auch macht oder auch das Tischgutachten, der fährt ja nicht raus, schaut sich alles an im Detail und auch die Fotos, die er bekommt, sind meistens dafür nicht ausreichend, nicht detailliert genug. Und deswegen gibt es halt eine Baubeschreibung, wo man halt natürlich wahrheitsgemäß ein bisschen was erzählen muss. Zum einen zur Lage, die wird da häufig abgefragt. Das heißt, wie groß ist die Ortschaft so ungefähr? Mhm. Was ist das für ein Gebiet? Wie ist so der Zustand der Immobilie dann? Und so weiter und so fort. Genau.
Ich wollte gerade sagen, es hat ja auch einen Einfluss darauf, ne, wie wertvoll ist die Immobilie? Also ist sie halt besser mit hochwertigen Materialien, langlebiger gebaut? Ist sie wertvoller? Auf der anderen Seite, jeder, der ein Eigenheim hat, wird hoffentlich auch eine Wohngebäudeversicherung haben. In solchen Fällen wollen die natürlich auch wissen, ne, wie ist der Zustand des Hauses? Hast du da quasi eine Wellblechhütte, die beim ersten Sturm wegweht? Hast du ein Fertighaus, was zusammengesteckt ist? Oder hast du etwas, was massiv gebaut ist, was weniger witterungsanfällig ist, etc.? Also es hat mehrere Gründe und Vorteile, wenn man da was Hochwertigeres baut, klar.
Genau. Nächster Punkt noch, den du gesagt hattest, die Baupläne. Baupläne bestehen letztendlich aus den Grundrissen, den Schnitten und den Ansichten. Was ist der Unterschied? Der Grundriss ist quasi der Blick von oben drauf, ja, wo man die Breiten und Längen der Wände erkennen kann und dementsprechend auch die Maße des Gebäudes, vor allem die Wohnflächen berechnen kann. Und deswegen ganz wichtig ist, Grundrisse müssen immer bemaßt sein. Unbemaßte Grundrisse, sorry, die kann ich mir auch im Spiel die Sims zusammenbasteln, die bringen uns aber dann wirklich in Wirklichkeit gar nichts. Ja. Also auch gerade die aus dem Exposé, die dann da häufig so einfach nur, um das mal bildlich darzustellen, zu sehen sind, ja, die bringen einem nichts, auch wenn sie schön bunt sind. Wir brauchen wirklich bemaßte Grundrisse. Risse. Und am besten wirklich die Originalpläne mit einem Stempel vom Architekten drauf. Das, ja. Da beharren tatsächlich einige Banken sehr, sehr stark drauf, ja. Damit sie einfach sicher gehen können, dass da nichts zu Hause mit irgendeinem Programm zusammengeschustert wurde. Mhm. Dann, was ist der Schnitt? Der Schnitt ist quasi einfach mal von der Seite das Haus einfach durchgeschnitten, ne, wie ein Kuchenstück. Man schaut sich von der Seite aber innen an, damit man die Deckenhöhen sehen kann und die Dicke der Decken auch tatsächlich oder auch die Dachneigung. Ja. Und der dritte Punkt sind die Ansichten. Das ist halt einmal rundherum alle vier Seiten vom Haus drumherum, um zu erkennen, wie das gegebenenfalls verkleidet ist, wie weit das Dach überragt und um vor allem auch die Position der Fenster genauer einschätzen zu können oder genauer zu sehen, die Türen und so weiter. Genau. Mhm.
Ja. Okay. Was noch wichtig ist, natürlich die Berechnung der Wohn- und auch der Nutzfläche. Auch das ist etwas, was man quasi vom Verkäufer bekommt, beziehungsweise Teil auch der Bauakte ist. Also grundsätzlich ist ja einmal zu unterscheiden zwischen Wohn- und Nutzfläche. Wohnfläche ist quasi die Fläche, die ich bewohnen kann. Nutzfläche ist dann sowas wie ein Hauswirtschaftsraum oder auch teilweise Keller. Ich bin mir nicht genau über die Maße jetzt gerade bewusst, aber es hat, glaube ich, auch mit der Deckenhöhe zu tun. Unter anderem, ob es jetzt Wohn- oder Nutzfläche ist, ob es jetzt wirklich rein zum Verstauen irgendwelcher Dinge ist oder ob man da wirklich bewohnen möchte. Gerade im Keller ist das, glaube ich, immer mal hier und da. Wenn man dann im Keller eine Wohnung hat oder ist es jetzt eine Nutzfläche und darf man da eine Wohnfläche draus machen und. Genau, aber auch das kann man ja anhand von auch den eben angesprochenen bemaßten Bauplänen sich im besten Falle selbst herauslesen, was da für welchen Raum wie anfällt. Genau.
Ja, kann man. Wichtig ist halt einfach, dass man sich, also besser wäre es immer, man lässt sich eine vom Architekten erstellte aushändigen, ja, weil das hatte ich schon tatsächlich das ein oder andere Mal, wo dann im Exposé gerade von privaten Verkäufern stand, ja, hier 160 Quadratmeter Wohnfläche, und dann habe ich das natürlich so angegeben und habe die Bewertung gemacht und dann kam raus, ja, der Preis ist eigentlich ganz gut, ne? Und dann die Eigentümer, die Käufer dann auch völlig aus dem Häuschen, ja, 160 Quadratmeter, alles super, und dann ja, gehen sie hin und dann ja, kommt sie ihnen dann doch nicht wie 160 vor. Mhm. Irgendwann kommen die Unterlagen und dann kommt raus, ja, 160 Quadratmeter Grundfläche haben wir schon, ja, aber davon sind halt 40 Quadratmeter der Keller. Und das ist einfach keine Wohnfläche und ist tatsächlich bei den Bewertungen eher zu vernachlässigen. Also zählt, also die Wohnfläche ist das, was zählt. Und das Entscheidende, ja. Also es ist natürlich schön, wenn du ein Haus hast mit drei Ebenen, ja, wo jede Ebene gleich groß ist. Wenn die unterste aber halt einfach nur Nutzfläche ist, dann, ja, ist das gut für dich. Positiver Aspekt. Aber bringt die Werthaltigkeit nicht so stark nach oben, wie wenn es ein ausgebauter Wohnraum wäre. Deswegen ganz, ganz wichtig, die Banken brauchen Wohnflächenberechnungen. Wenn man qualifizierte Grundrisse hat, kann man diese Wohnflächenberechnungen in Ausnahmefällen selbst erstellen. Besser ist es aber immer, man hat da einen entsprechenden Spezialisten, der das getan hat.
Ja, ja, definitiv. Kommen wir zum nächsten Punkt. Das, was wir vom Notar bekommen, nämlich einen notariellen Kauf- oder Schenkungsvertrag, beziehungsweise auch die entsprechenden Vertragsentwürfe. Ja, ich glaube, das ist recht
selbsterklärend. Ja, selbsterklärend. Also grundsätzlich, alles, was den Kaufvertrag, also alles Vertragliche betrifft, ist der Notar zuständig. Alle Fragen, die es dazu gibt, immer an den Notar stellen, auch nichts unterschreiben, bis der Notar nicht alle Fragen geklärt hat. Der Notar arbeitet im Interesse beider Parteien grundsätzlich natürlich, aber
er ist also quasi der Dolmetscher von diesen teils sehr juristisch formulierten Kaufverträgen, dass man das dann auch als, ich sag mal, Otto Normalverbraucher versteht, was das denn da genau meint, was da jetzt drin steht.
Genau. Und der hilft einem auch bei der Formulierung, gerade bei komplexeren Themen. Beispielsweise, du willst ein Haus kaufen von Eigentümern, die gerade woanders was neu bauen. Ja, das gibt's immer mal wieder. Und die sagen halt, jo, wir wollen es halt jetzt schon verkaufen, weil wir das Geld tatsächlich brauchen für unseren, ja, Neubau. Aber wir können halt erst in 9 Monaten ausziehen. Ja, das muss dann halt dementsprechend sauber im Kaufvertrag festgehalten werden, wie da die Bedingungen sind. Und dementsprechend, ja, ist da der Notar einfach der Ansprechpartner.
Mhm. Was wir auch vom Notar bereitgestellt bekommen, ist das Thema Teilungserklärung inklusive Aufteilungsplan und sämtlichen Nachträgen. Das klingt jetzt schon sehr juristisch. Was hat es denn damit auf sich? Also ich kenne zum Beispiel, dass wenn man jetzt bei der Kapitalanlageimmobilie ist und man stellt sich so ein Mehrfamilienhaus vor, wo vielleicht 10, 12, 20 Parteien drin sind, dass du dann halt diese einzelnen Wohnungen, die wir da drin haben, dass die halt aufgeteilt werden. Das heißt, dass für jede Wohnung dann eine eigene Teilungserklärung aufgefasst wird und dass man dann auch, ich sag mal, was das Thema Stellplätze oder auch Kellerräume für die Zuordnung angeht, dass man das da alles auf der Teilungserklärung entnehmen kann oder sehen kann.
Ja, genau. Also wir hatten es ja eben schon mal kurz, also ich hatte es schon mal angesprochen mit dem Grundbuch, dass ein Grundbuch sich eigentlich immer auf ein Grundstück bezieht, wenn man das so mal vereinfachen möchte. Und gerade, ja, wenn man ein Mehrfamilienhaus hat, das ist, also eine Teilungserklärung gibt es in der Regel nur bei Mehrfamilienhäusern. Ja, gibt es auch mal bei Einfamilien oder ich sag mal Reihenhäusern, ja, grundsätzlich aber eher bei Mehrfamilienhäusern, wenn jede Wohnung einem anderen oder einzelnen Eigentümern gehört, also quasi einzeln veräußert wird.
Ja.
So. Denn grundsätzlich, wenn du erstmal ein Mehrfamilienhaus baust, das ist völlig egal, ob das 3, 4, 5 Parteien sind oder 4, 500, ja, ist es so, wenn du dieses Haus hinbaust, gibt es für das gesamte Haus ein Grundbuch. Ja, das heißt, du könntest diese Immobilie als eine Immobilie, auch wenn da 500 Wohnungen drin sind, nur an eine Bank verpfänden, zumindest in voller Wertigkeit, also in voller Höhe des Werts, Belangswerts. Also ja, mal ganz vereinfacht gesprochen. So, jetzt willst du aber ja die Wohnung einzeln verkaufen und jeder einzeln soll auch finanzieren können.
Richtig.
Dann gibt es eine sogenannte Teilungserklärung, die dann erstellt wird, wo halt genau beschrieben wird, was teilen wir, in welche Wohnungen teilen wir auf. Da werden dann anhand der Grundrisse genau eingezeichnet, welche Wohnung welche Wohnungsnummer bekommt, in welchem Stockwerk, wie auch immer und was dazu gehört. Wie du schon gesagt hast, dann welcher Stellplatz gehört jetzt zum Beispiel zur Wohnung 83. Ja. Mhm. Und auch das wird genau eingezeichnet, dass das halt eine eindeutige Zuordnung alles hat. Und am Ende wird ein sogenannter Miteigentumsanteil für jede Einheit festgelegt. Das bedeutet, vereinfacht gesagt, in der Regel sind es 1000 Miteigentumsanteile, die verteilt werden. Ich meine, es ist mal ganz einfach, es sind 10 Wohnungen. Dann bekommt jeder 1/100 Miteigentumsanteil. Und das ist dann auch sehr, sehr wichtig später für die Verteilung der Kosten fürs Gemeinschaftseigentum. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, wie viel Anteil vom Gemeinschaftsstrom, also dem Strom im Flur für den Aufzug und so weiter, musst du als Eigentümer von einer Wohnung tragen. Und das wird dann halt mit diesem Schlüssel des Miteigentumsanteils auf dich umgerechnet.
Genau. Mhm. Ja, check. Mach mal einen Haken hinter. Was wir immer noch haben, ist quasi die Kopie der aktuellen Wohngebäudeversicherung, dass man einfach einen Nachweis hat, dass das Gebäude an sich versichert ist, dass man weiß, welche Versicherung man in erster Linie übernimmt und je nachdem, was man dann für eine Art Immobilie kauft, hat man dann ja unter Umständen Sonderkündigungsrechte, kann die Versicherung wechseln, aber dass man zumindest einmal den Nachweis hat, dass aktuell eine besteht. Und was noch wichtig ist, ist die Aufstellung von unter Umständen geplanten Modernisierungskosten, auch mit aufgegliedert, welche Eigenleistungen bringt man beispielsweise mit ein, also ne, wenn man selber vielleicht handwerklich begabt ist und sagt, hey, die eine Aufgabe kann ich selber übernehmen, da muss ich jetzt niemanden für bezahlen, dann kann man natürlich auch die Eigenleistung mit einbringen und wer kann so einen Modernisierungsplan, sage ich mal, so eine Aufstellung erstellen? Naja, man kann es selber machen, indem man sich auch Handwerkerangebote einholt. Man kann es aber auch von einem Architekten, einem Ingenieur oder einem Bausachverständigen machen lassen. Und wenn mich nicht alles täuscht, wenn ich die Zahl richtig in Erinnerung habe, dann kann man selbst das Ganze erstellen, wenn es bis 50.000 Euro, glaube ich, ist, richtig?
Ja, genau. Also die meisten Banken sagen, bis 50.000 Euro Gesamtmodernisierungskosten kann man es häufig selbst erstellen. Das heißt, da sagen die, ja, das ist so eine, in Anführungszeichen, kleine Summe. Da, ja, wenn es realistisch ist, was man da aufgelistet hat, für welche Bereiche man das tut und es auch insgesamt in einem Rahmen sich hält, dann ist das für die Banken in Ordnung. Natürlich geht das jetzt nicht mit einem Haus, das eigentlich fast unbewohnbar ist und man dann ums Eck kommt und sagt, ja, für 50.000 Euro, hier haben Sie meine Aufstellung, kriege ich das Ding wieder voll in Schuss. Da sagt die Bank dann schon, nee. Aber ja, ich sag mal, ein guter Finanzierungsberater und auch ein Berater auf Bankenseite werden da einem entsprechend schon dann die Rückmeldung geben. Genau. Mhm. Aber ganz kurz, weil es mir da gerade spontan einfällt, ist es nicht nur wichtig, wenn man Modernisierungen plant, also wenn man selbst etwas kauft und modernisieren möchte, sondern auch wenn man ein Haus beispielsweise aus den 70er, 80ern kauft und da wurde was gemacht in den letzten 10, 15, 20 Jahren, ja, dann ist das auch sehr, sehr wichtig, dass man das irgendwie mal auflisten lässt vom Verkäufer, möglichst detailliert. Ja, also nicht einfach nur 2013 Fenster, ja, sondern was welche Fenster wurden ausgetauscht, in welche Art Fenster gegen welche Art. Ja, ja, das je detaillierter, umso besser, weil dann kann die Bank wiederum bei der Wertermittlung das auch berücksichtigen. Und das ist wirklich wichtig. Ja, mhm. Genau. Das mal so noch als Hinweis. Mhm. Genau. Dann würde ich noch schnell zum letzten Punkt kommen, der, ich sag mal, allgemein wichtigsten Unterlagen bei, ja, jeder Art Immobilie. Mhm. Und das ist der Energieausweis. Das passt nämlich eigentlich ganz gut zum Thema Modernisierung. Denn, ja, man sieht es doch immer häufiger, wenn es Immobilien sind, die irgendwo in GH rumschwirren, sage ich jetzt mal, auf der Skala des Energieausweises, dass da direkt auch ein Modernisierungsplan mit, ja, oder eine Modernisierung mit ansteht. Mhm. Genau, was ist der Energieausweis? Der Energieausweis gibt Auskunft über den Energiebedarf, den Endenergiebedarf einer Immobilie, angegeben in Kilowattstunden pro Quadratmeter pro Jahr. Und diese Zahl des Endenergieverbrauchs ist ja immer die obere auf der Skala. Und die entscheidet über die Energieeffizienzklasse. Und je nachdem, in welcher man da liegt, gibt es Banken, die eine Finanzierung gar nicht erst begleiten. Also es gibt tatsächlich Banken, die sagen, wenn man da ein H steht, dann sind wir raus. Und es gibt Banken, die sagen, wenn da ein A oder A plus steht, dann freuen wir uns besonders sehr und geben dafür einen Zinsbonus. Warum ist das so? Ein ganz kurzer Exkurs. Ganz einfach, die Banken müssen inzwischen auch ihre Portfolien ja immer mal wieder vor der, ja, für verschiedenen anderen Institutionen, wie soll man das sagen, vorstellen und müssen halt irgendwie vorlegen, was sie da so an Objekten finanzieren. Und natürlich ist es dann schön, wenn da jemand mit AA plus um die Ecke kommt und dadurch das Portfolio im Schnitt ein bisschen nach oben hebt. Mhm. Und jemand, der dann mit H um die Ecke kommt und das gleich wieder kaputt macht, ist dann eher weniger gern gesehen. Ja. Deswegen ist der Energieausweis ist auch Pflicht. Also wenn ihr eine Immobilie kauft, muss der Verkäufer, das ist Gesetz, euch einen aktuellen gültigen Energieausweis zur Verfügung stellen. Jetzt gibt es zwei unterschiedliche Arten von Energieausweis. Es gibt den Bedarfs- und den Verbrauchsausweis. Welcher von beiden der richtige ist, richtet sich danach, wann die Immobilie gebaut wurde, was für eine Art Immobilie es sich, um was für eine Immobilie es sich handelt und ob diese ja gegebenenfalls modernisiert wurde. Also ganz einfach gesagt, man hat die Wahlfreiheit beim Energieausweis bei Wohngebäuden mit bis zu 4 Wohneinheiten, die errichtet wurden nach der Wärmeschutzverordnung 1977 oder später, bei Wohngebäuden mit mehr als 4 Wohneinheiten, unabhängig vom Baujahr. Das sind eigentlich so die beiden, wo man sagen kann, man hat die Wahl. Ja. Mhm. Wichtig ist, beim Neubau muss es immer der Bedarfsausweis sein, weil das ist ja der, du kannst ja noch gar nicht den Verbrauch messen, wenn du die Immobilie gerade erst baust.
Hat noch nichts verbraucht, ja.
Richtig, ja. Richtig. Ja, ja, kannst natürlich mit dem Rohbau dann messen, was da vielleicht, ja, ich weiß es nicht, wenn du dir irgendwie eine Heizkorb, wie heißt es, Holz, so einen Feuerkorb reinstellst, ja, was der so verbraucht hat, aber das ist,
Das ist ja Quatsch. Also von daher, ja, der Bedarfsausweis, genau.
Aber das Thema Energieausweis ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Und ohne jetzt noch mehr in die Einzelheiten zu gehen, die Energieausweise kann man sich auf verschiedenen Online-Seiten erstellen lassen, wenn man jetzt selbst auf der Verkäuferseite steht. Man kann sie auch von einem Energieberater erstellen lassen. Ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Ich würde sagen, ja, je genauer es sein soll, umso eher würde ich einen Energieberater wählen. Wenn es mal nur eben so ist und man eh weiß, hey, ich bin irgendwo bei DEFGH, so nach dem Motto, dann und man bekommt eh keinen Zinsbonus, ja, weder er, man selbst noch der Käufer, und möchte die Immobilie auch nicht besonders attraktiv machen, dann kann man den auch online mal machen.
Ja, genau. Ja. Gut, dann würde ich sagen, zum Abschluss noch kurz im vielleicht Schnelldurchlauf, sag ich mal, die zusätzlichen Unterlagen, die man so für, ich sag mal, eine Eigentumswohnung, ein Haus noch braucht. Das waren jetzt eher so die allgemeinen Unterlagen, die man grundsätzlich immer sich einholen sollte. Zusätzlich für Eigentumswohnung ist es immer ratsam, sich vom Verkäufer jeweils eine aktuelle Hausgeldabrechnung aufzeigen zu lassen und auch zu schauen, was ist an Instandhaltungsrücklage da, wie hoch sind die Nebenkosten, wie ist das Ganze aufgestellt. Das ist dann entweder vom Verkäufer oder dessen Hausverwaltung ausstellbar. Darüber hinaus der Wirtschaftsplan der WEG, wo man einfach die Hausgeldvorauszahlung sieht und auch die geplanten kalkulierten Kosten aus der Eigentümerversammlung bzw. Gemeinschaft. Jetzt war ich schon ein Punkt weiter vorne, nämlich die Protokolle der letzten drei Eigentümerversammlungen, die jährlich stattfinden, dass man einfach sieht, okay, was wurde beschlossen, worüber wurde gesprochen, was steht vielleicht an Sanierungsmaßnahmen an und wie ist der Beschluss, wie viel Sonderumlage wird damit einfließen, inwieweit hat man schon die Rücklagen, die dafür ausreichend sind oder eben auch nicht, dass man da einfach nicht die Katze im Sack kauft und sich dann wundert, wenn man der neue Eigentümer ist, dass dann auf einmal auf den Beschluss der Eigentümerversammlung des Vorjahres sich berufen wird und jeder dann nochmal eine extra Summe einbringen darf, weil es vorher so festgehalten wurde. Also immer mal wieder in die Eigentümerversammlung, in die Protokolle schauen und zu guter Letzt natürlich, wenn die Wohnung vermietet sein sollte, sich den aktuellen Mietvertrag einmal im Vorfeld aushändigen lassen, um zu schauen, ob das alles soweit rechtens ist. Was hast du noch zu ergänzen, wenn es um das Thema Unterlagen fürs Haus geht, Frido?
Eine ganz kurze Rolle rückwärts nochmal. Die ganzen Unterlagen gibt's natürlich nur, wenn es sich bei der Wohnung, die man kauft, schon seit längerem um sogenanntes Sondereigentum handelt. Also wenn du jetzt zum Beispiel eine Wohnung kaufst, wo das Objekt jetzt erst von einem halben Jahr geteilt wurde, ist also dementsprechend vorher, vereinfacht gesagt, nur einen Eigentümer von allen Wohnungen gab, der wird nicht alleine einen Wirtschaftsplan schon gegebenenfalls, ja, aber der wird keine Eigentümerversammlung mit sich selbst gehalten haben. Also das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn man schon vorher Sondereigentum hatte.
Ja, das habe ich gedanklich vorausgesetzt, aber gut, dass du das nochmal ansprichst. Danke dir.
Genau, nee, das hatte ich nämlich tatsächlich schon, dass jemand bei mir dann gesagt hat, ja, ich möchte jetzt aber noch die Eigentümerversammlungsprotokolle, dies, jenes und das, und dann musste ich erstmal erklären, ja, das geht nicht. Weil es war halt vorher nur ein Eigentümer und der hat das halt alles nicht gemacht. Ja, genauso Instandhaltungsrücklagen und so weiter. Das ist wichtig, wenn man eine Wohnung kauft, dass man schon mal schaut, was gibt es allgemein für Rücklagen für das Gemeinschaftseigentum. Aber auch das gibt es nur, wenn es vorher nicht ein einzelner Eigentümer, sondern eine Eigentümergemeinschaft war. Mhm. Genau. Zusätzliche Unterlagen für Häuser. Was würde ich dann noch ergänzen zu den ganzen Sachen, die wir hatten? Immer mal wieder wollen Banken auch eine Baugenehmigung sehen. Ja, wenn das Haus jetzt aus den 30ern ist, wird es schwer. Aber als 90er, 2000er würde ich sagen, das geht schon. Das ist aber eher selten. Ja, das ist eher bei Sachen, wenn es sich um den Anbau handelt oder so, so klassischerweise Wintergarten. Ja, also da würde ich immer schauen, ob es da eine Baugenehmigung gibt. Beziehungsweise, ja. Dass man da einfach rechtlich sicher ist. Nicht, dass man das kauft, weil der Wintergarten muss man dann auch mitbezahlen. Der zählt dann je nachdem auch zur Wohnfläche dazu. Und dann kaum wohnt man drin, kommt dann irgendein Nachbar, der mit einem nicht grün ist, verpfeift einen, weil er weiß, das ist nicht genehmigt und schon hat man den Salat. Mhm. Genau. Genauso Nutzungsänderungsgenehmigung, wenn es zum Beispiel vorher eine Ladenfläche war und das jetzt aber zu Wohnraum umgewandelt wurde, dass man sich das auch geben lässt, oder wenn einem der Verkäufer oder auch der Makler sagen, dass man das umbauen darf, ja, oder auch das Dach noch ausbauen, es dafür schon Genehmigung gibt, dann sollte man die sich auf jeden Fall auch zeigen lassen und gegebenenfalls nochmal auf den Ämtern nachfragen. Ansonsten grundsätzlich Bescheide für die ganzen Gebühren würde ich mir immer mal vielleicht geben lassen. Ja, also was hat man so bezahlt für Straßenreinigung gegebenenfalls, ja, oder auch Abfallgebühren und so weiter, damit man da so ein bisschen einen Blick für bekommt. Und ganz wichtig auch der Grundsteuerbescheid, dass man da einfach mal weiß, was man da so an Grundsteuern zahlen darf. Gerade jetzt, wo die ganzen neuen Bescheide alle kommen, vielleicht schon gekommen sind.
Ja. Sind sie im näheren Umfeld und da gab es doch, ich glaube, beim Großteil der Leute Widersprüche, denn da wurde dann doch mal hier und da vermutlich nicht die Eigentumswohnung, die eine von 8 insgesamt als Bemessungsgrundlage genommen, sondern es wurde dann teilweise als einzelnes Haus berechnet, wo sich dann einfach mal die Grundsteuer vervierfacht, verfünffacht hat. Also das kriege ich auch sehr, sehr viel mit der Zeit, dass da sehr viele Widersprüche eingelegt werden.
Aber wobei ich da auch sagen muss, das liegt vielleicht auch manchmal an demjenigen, der eingibt. Und dann würde ich nicht mal sagen, dass derjenige das falsch eingegeben hat. Genau, sondern ich habe das auch für diverse Bundesländer mit verschiedenen Leuten machen dürfen, weil ich da auch unterstützt habe, den einen oder anderen. Also da hat ja jedes Bundesland sein eigenes Süppchen allein schon bei den Formularen gekocht und ein Graus. Na gut.
Ja.
Ein letzter Punkt, ganz kurz, den wir noch auf der Liste haben, der wirklich letzte aus, die letzten beiden, die es so gibt, ist einmal das Thema Gutachten. Ja, das kommt nicht häufig vor, dass es eins gibt, bei Erben, also auf Erbengemeinschaften, da gibt es das ganz häufig. Und da würde ich dann auch anfragen, gerade wenn man irgendwie hört, oh, das ist eine Erbengemeinschaft, würde ich mal nachfragen, oh, haben Sie auch ein Gutachten gemacht? Ne? Dann, damit dann einfach mal auch nochmal einen tieferen Einblick hat. Und ein Punkt, den wir eben nämlich bei dem Thema Teilungserklärung oder auch Grundbuch eher vergessen haben, war, dass man, wenn dort Dienstbarkeiten oder auch Wohnrechte oder andere Rechte eingetragen wurden, also auch das Wegerecht, das wir ausführlicher besprochen hatten, dann die Urkunden dazu, dass man die sich auf jeden Fall besorgen lässt, weil die wollen die Banken sehen und man selbst sollte auch mal einen Blick drauf werfen. Im Grundbuch steht da nämlich zum Beispiel nur drin, Dienstbarkeit eingetragen für RWE, ja, Leitungsrecht und eingetragen am, dann steht die Urkundenrollennummer noch da, an welcher Notar und das war's. Aber das Ganze war eine mehrseitige Urkunde, die beim Notar unterschrieben wurde und beurkundet und die wollen halt die Banken in der Regel sehen, um halt sicher zu gehen, dass da nicht noch irgendwelche Dinge besprochen wurden, die halt einfach nicht im Grundbuch ihren Platz gefunden haben. Genau.
Check. Dann haben wir, glaube ich, jetzt alle wesentlichen Objektunterlagen mit einer kleinen Ergänzung für Besonderheiten der Eigentumswohnung oder von Häusern. Einmal recht ausführlich, ist glaube ich die bisher längste Podcast-Folge, die wir aufgenommen haben. Wir werden euch aber natürlich alle Punkte stichpunktartig in die Shownotes hauen, dass ihr das alles nochmal nachlesen könnt und dann habt ihr hier auf einmal beziehungsweise auf jeden Fall einmal eine Folge, wo ihr zu allen wichtigen Unterlagen einmal was gesagt bekommen habt, dass ihr wisst, worauf ihr achten müsst und wofür eigentlich was genau da ist. Dann würde ich sagen, haben wir's für die Folge. Ich bedanke mich oder wir bedanken uns, dass ihr reingehört habt und freuen uns auf euch in der nächsten Folge. Wie immer, wenn euch unser Podcast gefällt und ihr ihn hilfreich findet, dann lasst gerne ein Abo da und folgt uns auch gerne auf Instagram. Auch diese Links findet ihr in den Shownotes. In dem Sinne verabschiede ich mich von euch und sage ciao, bis zum nächsten Mal.
Servus, macht's gut.
Immo-Kompass. Immo-Wissen, wo es lang geht.